Danke. Unsere Bibelstelle heute Morgen ist in der Apostelgeschichte Kapitel 20. Will hat diese Bibelstelle vorgelesen, Apostelgeschichte 20, ab Vers 17 durch den Rest des Kapitels. Ich brauche deswegen das nicht noch einmal durchzulesen. Danke. 11. September ist mittlerweile ein wichtiger Tag für die Menschen in den USA. Ich bin überrascht, wie wichtig dieser Tag auch für Deutsche ist. Aber wusst ihr, es gibt einen Mann namens Carl Zeiss, der am 11. September vor 200 Jahren geboren wurde. Carl Zeiss wurde am 11. September geboren, war Erfinder der modernen Mikroskop. Im Jahr 1847 baute er sein erstes. Heute gibt es nur hier in Deutschland 10.000 Mitarbeiter in dem Optikerkonzern, das er aufgebaut hat. Es gibt noch viel mehr im Ausland. Carl Zeiss machte gleichzeitig eine Ausbildung in Mechanik und ein Studium in der Mathematik in Jena. Dort lernte er den Botaniker Matthias Schleiden kennen. Schleiden sagte später über ihn, vielleicht war es an der Zeit, einen jüngeren Mechaniker zu suchen, der bereit war, die Grenzen des Machbaren bei der Konstruktion optischer Instrumente neu auszuloten. Es hat nur einen Carl Zeiss gegeben. Heute arbeiten 35.000 Menschen in seiner Firma weltweit und diese Menschen entwickeln seine Konzepte und Produkte noch weiter. Es hat nur einen Apostel Paulus gegeben. Es gibt aber Millionen von Menschen, die seine Lehre und Beispiele weiter in diese Welt, in Gemeinden fortsetzen. In Apostelgeschichte 20 sagt es, dass Paulus nach Milet kam und rief die Ältesten von Ephesus, von der Gemeinde in Ephesus, hin. Milet war eine Handelsstadt, war auch eine Hafenstadt, 50 Kilometer von Ephesus entfernt. Viele Gegenstände von der Ausgrabung des Staates sind heute in den Pergamonmuseum. Auch ein Modell von der Stadt aus der damaligen Zeit ist zu sehen. Da kannst du eine Idee bekommen, was dort stattgefunden ist und wo vielleicht Paulus und die Ältesten sich gefunden haben in der Stadt. Paulus wollte die Ältesten ansprechen. Er wusste, sagte er hier, dass Ketten ihn erwarten. Er wird Zeit im Gefängnis verbringen. Einer, der im Gefängnis hineingeht. Und Paulus hat's mal erfahren. Wenn jemand in Gefängnis hineingeht, habe ich gelernt, sobald die Tür zu ist, dann weiß man, ich komme nicht mehr raus. Genau welche boshafte Leute drin sind, das weiß man erst, nachdem man hineinkommt. Das waren die Gedanken, mit der Paulus konfrontiert wurde. Und er wusste nicht, was wird in meinem Leben geschehen. Und die Wahrscheinlichkeit ist, ich werde diesen Menschen, meine geliebte Brüder aus Ephesus, niemals wiedersehen. Wir wissen von der Geschichte, dass er später höchstwahrscheinlich nach seiner ersten Zeit vor dem Kaiser Nero frei davon kam und könnte für eine Zeit lang weiter Gemeindegründung tun. Aber in dem Augenblick, da er mit diesen Menschen war, war er der Überzeugung, ich werde hier nie wieder kommen. Was wird dann in der Gemeinde geschehen? Das ist das, was Paulus beschäftigte in dieser Abschiedsrede. Ganz viel hing von den Ältesten ab. Er wollte ihnen eine Lektion oder eine Ermutigung geben über diesen zukünftigen Weg und ihre Aufgabe. Und von all dem, was hier ist, können wir zusammenfassen. Älteste sind dazu da, um den guten Anfang der Gemeinde fortzusetzen. Älteste sind da, egal in welcher Gemeinde. Ältesten sind da, um den guten Anfang von der Gemeinde fortzusetzen. Ende Mai war ich Dozent bei einer christlichen Universität und dort gab es einen Pastor unter den Studenten, der uns von seiner Gemeinde erzählt hatte. Es gab 20 Jahre vorher einen Pastor, der die Gemeindesatzung geändert hat. Auf eine Weise, dass er jeden von der Gemeinde entlassen dürfte, wen er wollte. Nun, danach gab es einen anderen Pastor und er war für die Gemeinde gut. Und es gab viel Heilung in der Gemeinde danach. Und als dieser Mann dann der Dritte reinkam, da hat er bemerkt, es ist nicht alles geheilt. Die Einstellung der Gemeinde ist, dass es überhaupt keine Gemeindezucht geben soll. Punkt. Das ist meine Lage, sagte er. Die Reaktion von den Menschen in der Gemeinde, das ist völlig verständlich. Aber auch selbst gegen das Evangelium Christi. Der erste Pastor, von dem ich gesprochen habe, der hatte den guten Anfang von der Gemeinde fortsetzen sollen. Er hat es nicht getan. Er hatte seine Ideen durchgesetzt. Was ist dann für Ältesten wichtig? Interessanterweise lehrte Paulus mehr durch sein Leben als durch seine Rede hier. Das, was er direkt zu denen sagt, das sind nur ein paar Sätze. Das sollt ihr machen, das sollt ihr machen, das sollt ihr machen. Er sprach vielmehr von seinem Leben. Es war sein Leben, das die große Lektion war. Denn die Ältesten waren mit Paulus Tag für Tag. Ich lese Vers 18. Als sie aber zu ihm gekommen waren, sprach er zu ihnen, ihr wisst, wie ich vom ersten Tag an, da ich nach Asien kam, die ganze Zeit bei euch gewesen bin. Sie waren mit ihm. Sie haben es erfahren, was er hier denen als Lektion beibringen möchte. als letztes Wort geben möchte, was für sie Aufgabe ist, das haben sie in ihm gesehen. Was war das? Also von diesem Bibelversen in Apostelgeschichte 20 möchte ich drei Wahrheiten vorbringen über Älteste. Erstens, Älteste brauchen moralische Eigenschaften. Es gibt welche, die für Ältesten unentbehrlich sind. In 1. Timotheus und auch in Titus finden wir eine ganze Reihe davon. Aber wir wollen uns auf diesen, die hier sind, in diesem Kapitel konzentrieren. Das Erste, das wir bemerken, dass Ältesten brauchen, ist Demut. In Vers 19. Er sagt, ihr wisst, wie ich die ganze Zeit gewesen bin, Vers 18, Vers 19, und dem Herrn diente mit aller Demut. Die Bibel sagt, dass Gott die Hochmütigen widersteht, die Demütigen aber nimmt er an. Epheser 4, Vers 2, Philippe 2, Vers 3, Kolosser 3, Vers 12 sagen, dass eigentlich alle Christen demütig sein sollen. Okay? Wenn du sonst nicht hörst heute Morgen, als Kind Gottes, höre dieses. Gott erwartet, dass du demütig bist als Christ. Petrus sagt es sogar, wir sollten Demut anziehen wie ein wie Kleidung, sollen wir Demut anziehen. Das gehört zum Leben eines Christens. Vor kurzem hat jemand mir eine Übersetzung von Herbert Janssen gegeben. Und von diesen Versen, die ich genannt habe, hat Herbert Janssen es so übersetzt, eine demütige Gesinnung. Das ist eine gute Übersetzung, ist richtig buchstäblich. Eine demütige Gesinnung soll man haben. Aber vor allem sollen die Ältesten so eine Haltung haben, eine Gesinnung haben. Denn sie leiten Gottes Volk. Wenn sie hochmutig werden, werden viele in der Gemeinde auch hochmutig. Sie lernen das von einem Ältesten. Wenn die Ältesten demütig sind, wenn ein Prediger demütig ist, dann lernen die Geschwister auch demütig zu sein. Das nächste, also das war Demut, das nächste ist ein Herz für die anderen haben, habt ihr bemerkt, unter Tränen, Vers 19. Unter Tränen. Die Geschwister, ihr Leiden, ihr Missverständnisse, ihr Abweichung von dem Weg mit Jesus, das hat Paulus richtig betroffen. Paulus hat mehrmals geweint. Ältesten, ob sie Tränen haben oder nicht, sie sollen die Geschwister im Herzen haben, was sie erfahren, auf welchen Wegen sie gehen. Sie sollen sie im Herzen haben. Dritte moralische Eigenschaft, den ich hier finde, ist Mut. Er sagt in Vers 19, und dem Herrn diente mit aller Demut unter Tränen und Versuchungen, die mir durch die Nachstellungen der Juden widerführen. Paulus hat sein Leben für die Gemeinde riskiert. Trotz Komplotte von den Juden blieb ihr in Ephesus und blieb ihr im Dienst. Gott fordert Mut von den Ältesten. Baptist mit Missions, meine Mission, war in dem Land Tschad, in Afrika, aktiv, viele Jahrzehnte. Es wurde das Evangelium gepredigt, Medizin haben sie auch den Leuten gebracht, Krankenhäuser, Bibelschulen, viele Gemeinden aufgebaut. Es gab so 1973, 74 eine Änderung in der Regierung. Der Präsident hat sich nicht geändert, aber sein Umgang mit seinem Volk hat sich geändert und er hat neue Gesetze im Lande hineingebracht. Er war eigentlich getaufter Christ, wobei er nicht auf dem Weg geblieben ist. Er hat alle Bürger im Lande gezwungen, eine Weihe durchzumachen und so Gottesdienst zu tun. Götzendienst zu tun. Das ist das, was er auf das Volk gedrängt hatte. Und manche von den Christen haben gemeint, das tun wir nicht. Auch wenn das das Gesetz ist, wir tun es nicht. Wir halten zu Jesus Christus treu. Es gab 13 Pastoren, die deswegen in ein Getreidefeld hingerichtet wurden und in einem Loch geworfen wurden und begraben oder übergraben. Ein Verwalter von meiner Missionsgesellschaft war 10 Jahre später dort und er fragte um diesen Menschen. Ein anderer Pastor, der die Zeit überlebt hat, hat ihm in seinem Auto vorbeigebracht, ein Getreidefeld. Er sagte, es war nichts zu bemerken, dass überhaupt etwas da war, als nur Getreidefelder. Und nach ist er langsamer gefahren und dann ist er angehalten und er schaute zum Rechten und er sagte, da draußen. Heute nur Getreidefelder, überhaupt nicht markiert. Sie waren zu dem Herrn Jesus treu. Auch wenn das Tod hieß, und als sie zu dem Herrn Jesus treu waren, waren sie auch zu der Gemeinde treu. Mut haben. Das wird nicht von jedem Ältesten gefordert, es wird nur von einer Minderheit gefordert, aber immerhin die Bereitschaft, mein Leben für die Gemeinde und für Jesus Christus zu riskieren, das ist das, was Gott von Ältesten fordert. Viele Christen betrachten Ältesten ähnlich wie wir Menschen in einem Vorstand betrachten. Sie gehören dazu, es geht um die Organisation und sie haben schlaue Gedanken und deswegen sind sie da, können gut reden. Aber als wir das betrachten, was Paulus sagt, bekommen wir eine ganz andere Idee, nicht wahr? Das nächste, moralische Eigenschaft, das von Ältesten gefordert wird, ist Fleiß. Wir lesen über Paulus, dass er richtig aktiv war. In Vers 20, wie ich nicht zurückgehalten habe von dem, was nützlich ist, dass ich es euch nicht verkündigt und euch gelehrt hätte, öffentlich und in den Häusern. Und dann lesen wir später in diesem Kapitel, dass er Handwerker war. Wir lesen in Kapitel 18, dass er jeden Tag in die Halle von dem Mann Tyrannus gelehrt hat am Nachmittag. Als die anderen geschlafen haben, waren die Christen da oder die Menschen, die interessiert waren, auch wenn kein Christen noch, sie waren alle da mit Paulus und da hat er jeden Tag gelehrt. Tagsüber hat er auch sein Handwerk getan, Zeltmaker, damit er sich an Leben hielt. Und dann lesen wir hier noch dazu, dass er von Haus zu Haus gegangen ist und Christen besucht hat und Seelsorge mit denen gemacht hat und sie weiter in Wort Gottes gebracht hat. Der Expert für Neues Testament, David Gooding, der ab und zu hier nach Deutschland kommt und Konferenzen hielt. Er schreibt, der Paulus hat eine Herkulesarbeit getan. Das war ein Volltreffer, was er gesagt hat. Paulus war richtig fleißig. Das ist der Grund, warum das Evangelium in ganzen Asien gehört wurde. Das ist nicht der einzige Grund. Aber ohne diesen Fleiß von Paulus wäre es nicht geschehen. Nächstes Jahr wird Lutherjahr und es wird immer mehr über Luther gesagt. Martin Luther predigte fast täglich in Wittenberg. Daneben hielt er Vorlesungen. Er war auch Politikberater und er verbrach eine gute Menge Zeit mit Frauen und Kindern. Luther kannte weder Freizeit noch Urlaub. Seine Pause war, seine Ruhezeit war, einfach Musik zu machen oder mitzusingen oder zu hören oder zu reden halt. Ein moderner Psychologe würde sagen, dass Luthers Leben kein Gleichgewicht hatte. Luther hätte geantwortet, es geht um das Volk und das Wort Gottes. Und wir wissen, was dadurch geschehen ist. Nun, Gott fordert von einem Prediger, von einem Ältesten. Er fordert nicht, dass jeder ein neuer Luther sein wird oder dass jeder ein Paulus wird. Aber dieses fordert er, Fleiß. Das ist eine richtige Eigenschaft für Gottes Werk. Gut, das sind die moralischen Eigenschaften, die notwendig sind für Ältesten. Zweitens, Ältesten müssen das Wort Gottes richtig behandeln. In Vers 24 lesen wir, aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, damit ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Nun, letzte Woche haben wir darüber gesprochen, warum das Evangelium nicht akzeptiert wurde. Und die Woche davor, um aus Vorbereitung für diese Bibelstelle zu haben, haben wir gelernt von Römer Kapitel 1, wie wichtig das Evangelium für Paulus war und für uns ist. Und hier sagt er, ich habe mein Leben dafür gewidmet. Er hat das Evangelium Gottes verbreitet. Es gibt wenig Menschen in der Welt und in der Geschichte, die wie Paulus mit dem Evangelium so effektiv gewesen sind. Das heißt nicht, dass etwas mit denen nicht in Ordnung ist. Das heißt nur, dass er für uns Vorbild ist. Wir können von ihm lernen. Es kamen nicht nur durchschnittliche Menschen zum Glauben durch seinen Dienst, es kamen auch die vornehmlichen Menschen im Staat zum Glauben. Ältesten müssen das Wort Gottes richtig behandeln. Älteste müssen ein Herz für das Evangelium und die Evangelisation haben. Wann war das letzte Mal, dass du mit jemandem über den Herrn Jesus gesprochen hast, jemand, der den Herrn Jesus nicht kennt? Wann war das letzte Mal, dass du mit jemandem darüber gesprochen hast? Es gibt manche Geschwister, die sich richtig schwer tun, das zu tun, und ich verstehe das. Aber man kann es lernen. Man kann es lernen. Wenn aber ein Ältester in der Gemeinde nicht evangelisiert, dann geht die Evangelisation schleppend voran in der Gemeinde. Wenn kein Ältester evangelisiert, das tötet die Evangelisation in der Gemeinde. Paulus sagte, ich habe Buße zu Gott und Glauben an den Herrn Jesus gepredigt. Zwei Seiten von dem Evangelium. Umkehr. Eine Seite Buße von dem, was verkehrt ist, Sünde, Teufel, Welt, Buße, Glaube. Das ist das, was das Evangelium ist. Es ist nicht nur positiv, wobei das ist das, was wir betonen, es ist auch negativ. Es gibt manche Prediger, die nur Buße predigen. Und du merkst das in einer Gemeinde, wenn sie nur so predigen, die Geschwister sind etwas betrübt. Andersherum gibt es manche Prediger, die niemals Buße predigen. Und dann geben sie Menschen eine falsche Sicherheit. Gott erwartet Buße und Glaube. Ein Ältester braucht kein Evangelist zu sein. Jedoch, er soll evangelisieren. Auch denn das heißt in Kleinkreisen. Wir sehen noch etwas, das er spricht hier. Er sagte, Vers 25, und nun sehe, ich weiß, dass ihr alle, unter denen ich umhergegangen bin und das Reich gepredigt habe, mein Angesicht nicht mehr sehen werden. Paulus lehrte auch über das Reich Gottes. War ein wichtiges Thema für die Gemeinde, für die Geschwister. Soll auch in unserer Gemeinde gelehrt werden. Von 1440 bis 586 nach Christus gab es das Reich Gottes buchstäblich in der Welt, in Israel, im Land Kanaan. Und dann wurde das Reich weg von denen genommen, von den Juden. Jesus kam und er predigte, das Reich Gottes ist nah. Dann stellte er sich vor als König und sie haben ihn abgelehnt. Und wisst ihr was? Die Apostel haben das weiter gepredigt. Und Paulus sagte einmal, wir müssen durch viel Trübsal in das Reich Gottes hineingehen. Okay? Heißt nicht, dass du durch Trübsal gerettet wirst. Es heißt, nachdem du gerettet bist, unterwegs zu Gottes Königreich, da wirst du Trübsal erleben, ist zu erwarten. 95 nach Christus schrieb Clemens von Rom, der wahrscheinlich Paulus selbst kannte, an die Korinther. Als er über das Reich Gottes schrieb, hat er gesagt, die Apostel haben das kommende Reich Gottes, das nah ist, gepredigt. Es ist auch für uns zu predigen, 2000 Jahre später. Vielleicht, und hier wollen wir das mal anwenden, vielleicht sieht die Politik heute schlecht aus. Jesus wird aber Endsieg haben. Und du mit ihm. Du erfährst das jetzt nicht. Es wird aber kommen. Das nächste, das zu diesem Thema gehört, wie er mit Gottes Wort umgeht, ist, Paulus hat den ganzen Ratschluss Gottes gelehrt, was wir bereits gelesen haben. Nee, noch nicht. Vers 27. Denn ich habe nicht zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Es gibt Menschen, die meinen, dass manche Teile des Wortes Gottes zu schwer zu verstehen sind. Manche meinen, es gibt Teile, die zu kontrovers zu predigen sind. Und dann gibt es Menschen, die meinen, es gibt Teile, die einfach uninteressant sind. Okay, nicht melden. Aber wie viele von euch haben das Buch 3. Mose durchgelesen? Nicht melden, bitte. Aber ich sehe Lächeln, ihr wisst, was ich meine. Ja, das, man denkt, was hat das mit mir zu tun? Sind alle diese Gesetze und Opfer und so weiter? Manchmal ist es für uns schwer zu verstehen, warum soll das für mich wichtig sein? Aber ich möchte euch ein Bibelvers vorlesen. Ich denke, wir sollen alle dort schauen. 2. Timotheus, Kapitel 3. 2. Timotheus, Kapitel 3. 2. Timotheus, Kapitel 3. Ein Bibelvers, das die meisten von uns hier bereits gut kennen. 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig zugerüstet. Alle Schrift, die ganze Bibel ist für jeden Christ wichtig. Und deswegen hat Paulus den ganzen Ratschluss Gottes gepredigt. 2-3 Jahre lang war er da. Den ganzen Ratschluss Gottes gepredigt. Was für denen nützlich war. Was es alles aus Themen gab. Schritt für Schritt. Buch für Buch. Sie haben es von Paulus gelernt. Die ganze Bibel ist für dich und für mich wichtig. Es hängt davon ab, wie das alles vorgebracht wird. Nun, es gibt Bibellehrer, die eine Bibelstelle, die wirklich einfach ist, und wenn du das aufschlägst, liest du das und meinst, okay, gut, das kann ich verstehen, das war einfach. Es gibt manche Bibellehrer, die so eine einfache Bibelstelle nehmen können und das so umdrehen und kompliziert formulieren, dass du weißt nicht mehr, was es bedeutet. Andersherum gibt es Bibellehrer, die eine ganz komplizierte Bibelstelle, und ich möchte nicht verneinen, dass es wirklich komplizierte Bibelstellen gibt. Petrus selbst hat das gesagt. Es gibt manche Bibelstellen, die einfach, die sind schwierig zu kapieren. Aber es gibt Bibellehrer, die so eine Bibelstelle nehmen können und das so klar und einfach auslegen, dass jeder sagt, ach, jetzt verstehe ich das. Und so eine war Paulus. Und das ist das, was er hofft, dass die Menschen, die ihm folgten, auch tun würden. Die Bibel so auslegen, dass jeder versteht. Wo haben Sie das gelernt von Paulus? Ich meine, jetzt geht er. Wo haben Sie das alles gelernt? Nicht vergessen. 2 Jahre lang in der Schule von Tyrannus. Jeden Tag da und gelehrt. Ich bin sicher, dass diese Ältesten sehr, sehr oft dort waren. Immer wieder, mehrmals in der Woche, haben Paulus zugehört. Und so wurden sie in Gottes Wort ausgebildet und könnten seinen Dienst weiter fortsetzen. In einer Gemeinde, typischerweise, was passiert ist, es gibt Geschwister, die bei jeder Predigt wirklich dabei sein sind und sie wollen hören. Sie wollen wirklich hören. Männer, die richtig lernen wollen. Und dann bei der Bibelstunde sind sie dabei und sie wollen richtig lernen. Und nach in der Bibelstunde sind sie nicht nur Zuhörer, sie lehren auch. Das ist der Weg der Ausbildung von Leiter in der Gemeinde, von Prediger in der Gemeinde. Das ist das, was Gott haben will. Gut, letztens. Ein Ältester tut Hirtendienst. Vers 28. Hab Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welche der Heilige Geist euch als Aufseher gesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Die Gemeinde war Gott so wichtig und er meinte hier die Gemeinde in Ephesus. Wir können das auch über uns sagen, die Gemeinde in Nürnberg. War Gott so wichtig, dass er seinen Sohn sandte. Und für die Gemeinde in Ephesus meinte Paulus, Jesus hat sein Blut für diese Gemeinde vergossen. So wichtig in Gottes Augen sind die Geschwister in Ephesus. Und er meint das Gleiche für unsere Gemeinde. Gott meint, ihr seid so wichtig. Ich habe meinen Sohn für euch gesandt. Und er ist für euch gestorben. Für diese Gemeinde. Selbstverständlich für alle Menschen, die Jesus Christus angenommen haben, durch die ganze Geschichte durch. Selbstverständlich. Aber wir sollten das auch mal anwenden, wie Paulus das hier mit den Ältesten tut. Für uns, für diese Gemeinde. Ist Jesus Christus gestorben. Das ist das Herz Jesu für seine Gemeinde. Es gibt Christen, die bürgerlich sind, tatsächlich. Es gibt Christen, die selbstsüchtig sind. Es gibt Christen, die richtig eigenwillig sind. Ist wahr. Und dann gibt es Christen, die richtig sündigen. Manche, dann fragen wir, sind sie wirklich Christen? Es gibt Christen, die richtig sündigen. Und was sagt die Bibel hier? Jesus liebt sie. Er hat sein Blut für sie vergossen. Und auch wenn sie wirklich im Leben auf einen Irrweg gehen, in eine Sackgasse gehen. Er hat nicht aufgehört, sie zu lieben. Paulus meinte, ihr Älteste, ihr auch. Und nachdem man im Predigendienst mehrere Jahre ist, fing er an, das zu lernen. Wir sollen Menschen trotzdem lieben. Auch wenn wir geärgert sind, auch wenn wir enttäuscht sind, auch wenn wir richtig verletzt sind, nicht aufhören zu lieben, weil Jesus die Herde liebt. Vers 35, es ist besser zu geben, es ist seliger zu geben als nehmen. Jeder von uns hat das mal gehört. Und wir denken, ja, wo finden wir das in den Evangelien? Du findest das dort nicht. Es ist nur hier geschrieben im Wort Gottes, dass Jesus das gesagt hat. Ich bin so dankbar, dass es da steht, was jeder Christ eigentlich so denken soll, aber die Ältesten vor allem sollen das denken. Wache halten. Es gibt Wölfe. Wache halten. Falsche Lehre kommen. Zeit ist ab. Ich muss aufhören. Es gibt mehr zu sagen, aber wir werden das in der Zukunft tun. Ihr bekommt die Idee von, was es heißt, Älteste zu sein und wie wichtig Älteste für die Gemeinde und auch für diese Gemeinde sein werden und was für Menschen sie sein sollen. Er ist nicht für sich selbst da, er ist für die Gemeinde da. Er macht weder sich selbst noch seine Ideen groß, er macht Jesus groß. Älteste sind da, um den guten Anfang der Gemeinde fortzusetzen. Das ist unsere Lektion für heute. Ganz wichtiges Thema für uns in der naheliegenden Zukunft. Wir beten. Himmlischer Vater, hab Dank für dein Wort.